Montagsmord. Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie
und Sophie.
Und wir reden über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
Wir recherchieren beide jeweils einen Fall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor.
Nachdem wir jetzt gerade die zweite Aufnahme starten, weil Sophies Mikrofon irgendwie komplett am Arsch war und nur noch irgendwelche knackende Geräusche aufgenommen hat, ihr aber den besten Einstieg der Geschichte verpasst habt, der Geschichte von Montagsmord, habt ihr jetzt halt wieder einen langweiligen Einstieg.
Es tut uns leid. Ja, wir dachten, wir machen mal irgendwie was Lustiges in dieser sonst so unlustigen Zeit, aber es sollte nicht sein.
Es ist umsonst.
Ja. Ich kann mir ja noch mal ganz viel Schokolade im Mund schieben.
Ja, oder so. Ganz viel Schokolade im Mund schieben. Und jetzt sag egal.
Egal.
Wir sagen nie wieder egal, Sophie. Oh Gott, das ist so schlecht inszeniert. Oh Gott.
Vielleicht sollten wir einfach kurz offen und ehrlich sein.
Ja, also.
Wir haben es versucht, das glaubwürdig rüberzubringen.
Wir haben ja jetzt heute Freitag, den 9.10. und gestern hat ja der Michael Wendler in seiner Instagram-Story sich als Attila Hildmann 2.0 und Aluhut geoutet, indem er gesagt hat, er steigt aus DSDS aus, weil er findet, dass die Bundesregierung und alle Fernsehsender sich in Bezug auf Corona verfassungswidrig und im Grundrecht einschränkend verhalten und sowas. Und dass er meint, dass es Deutschland irgendwie nächstes Jahr nicht mehr geben wird. Das hat er nicht gesagt in seiner Instagram-Story. Aber also komplett. Er hat auch nicht gesagt, die Erde ist eine Scheibe. Aber so. In die Richtung geht es halt so. Attila Hildmann und sowas. Naja. Oh, nee. Das hat er auch nicht gesagt. Ich habe zu viel Pocher geschaut. Aber er hätte jetzt letzte Nacht oder die ganze Nacht mit Attila Hildmann telefoniert und sowas. Und deswegen ist er jetzt halt mega davon überzeugt, dass er. Genau. Er ist jetzt nicht mehr auf Instagram unterwegs, sondern nur noch auf Telegram erreichbar, weil man kann auf Facebook, Instagram und Co. ist alles zensiert und man kann nur auf Telegram sich über die wahren Dinge, wie es wirklich ist, unterhalten. Genau. Und diese Sache, ich habe gestern bis nachts um 12 in meinem Bett gelegen und die Tweets durchgelesen mit dem Hashtag Wendler und Pocher. Und das hat Sophie nicht mitbekommen. Wirklich, für mich gab es heute und gestern, ich weiß, es ist schon traurig, wenn ich das sage, aber für mich gab es irgendwie nichts anderes als Wendler und Pocher, weil ich fand es einfach, ja, witzig. Also ich, deswegen sagen wir auch nie wieder egal, weil wir finden das einfach überhaupt nicht gut.
Wir finden es jetzt nicht mehr egal. Wir haben jetzt klare Meinungen.
Es gibt einen Hashtag nicht egal. Also den fügen wir hier ein, nicht egal.
An dieser Stelle nicht egal.
Ja, genau. Und ja, an dieser Stelle waren wir, glaube ich, dann im Podcast, wo wir gesagt haben, okay, Sophies Mikrofon funktioniert irgendwie nicht.
Ja, ganz komische Schwankungen gab es da. Okay, aber das hatte ich jetzt nicht von. So sehr man sich auch über ihn lustig macht, irgendwie war er doch so ein bisschen so, weißt du, er sah so ein bisschen.
Deutsches Kulturgut.
Ich fand, er kam trotzdem immer ganz nett rüber irgendwie, weißt du, er war halt so ein bisschen so. Oh, weißt du, er hat nur sein Bestes gegeben mit seiner Musik und.
Hat er wirklich?
Na, ich weiß es auch nicht.
Ich habe heute einen Zeitungsartikel gelesen, in dem stand, dass er nur ein mäßiger Schlagersänger war.
Oh, das ist deutsche Kritik.
Ja.
Ein mäßiger Schlagersänger. Ja, ich fand halt trotzdem, weißt du, er hat nie irgendwie was gemacht, um mich zu verärgern. Ich weiß es nicht. Ja, okay, das mit Laura ist schon so ein bisschen grenzwertig, aber ganz ehrlich, ich glaube.
Wo die Liebe hinfällt.
Naja, aber ich glaube halt, andere Männer an seiner Stelle hätten da nicht anders reagiert, oder? Also, natürlich, nicht jeder Mann hätte so reagiert.
Auf was du genau anspielst, spielst du jetzt auf seinem Dickpic an, oder?
Was?
Du weißt nicht, dass es ein Dickpic von ihm gibt?
Ich glaube, das haben wir schon mal gesehen. Ich bin viel zu
sehr in dieser Wendler-Laura-Sache drin.
Nee, ich glaube, das gezeigt. Haben wir sogar schon mal. Das, ja, aber das kam auch gezeigt. Wieder von dir. Aber nee, ich meine, also andere wären jetzt auch nicht so abgeneigt gewesen von Laura, weißt du?
Ach so, ja.
Hätte sie sich an irgendjemand anderen rangemacht, dann wäre der, glaube ich, auch ganz froh drüber gewesen. Und deswegen kann ich ihm das nicht so übel nehmen.
Ja.
Also, Michi, an dieser Stelle, ich nehme es dir nicht übel, das mit der Laura. Ja? Alles gut zwischen uns.
Also, nein, es ist nicht alles gut zwischen uns,
Na,
nachdem du
nein,
dich
also
als
wegen Laura.
Alu-Gruppe.
Nein, 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 nein. Sorry,
Ja.
sorry, sorry. Also, das ist jetzt wieder, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Michi, ich nehme es zurück.
Okay. Ach ja, auf jeden Fall habe ich dann gestern Abend mir nie so sehr ein Receiver oder Kabelfernsehen gewünscht, weil Oliver Pocher ist mit seiner Sendung wie Pocher gefährlich ehrlich oder so, habe ich niemals geschaut, wusste ich nicht mal, dass sie existiert, irgendwie extra früher auf Sendung gegangen, um dieses Thema zu begleiten quasi mit dem Manager von Michael Wendler und irgendeinem Anwalt und wie das auch wegen dem Kaufland, also wegen dem Spot und sowas. Ich trauere gerade innerlich ein bisschen dem ganzen Marketingbudget von Kaufland hinterher. Sag mir bitte nicht,
Oh.
du hast auch nicht mitbekommen, dass er einen Spot gemacht hat. Auch das hast du mitbekommen, oder?
Doch, doch, den habe ich schon
Gut.
gesehen. Wir sehen es ja eher von der Marketing aus, von dem Marketing-Aspekt
Ja.
her. Und die haben natürlich da schon den Jackpot gemacht. Also,
Das war
weißt
richtig.
du,
War schon echt ein guter
Wendler,
Spot.
und das war ja eh gerade so voll der Hype und jetzt kommt das raus und dann wirklich, ich glaube, der Tag danach war es ja, als er dann diese Offenbarung gebracht hat. Also, ist schon
Das
mies
war
für
am selben
Kaufland.
Tag. Es war
Ach
am
so.
selben Tag. Also.
Kann man da nicht irgendwie unter Vertrag stehen, so. Wenn sowas gestreamt wird, dann darfst du irgendwie mindestens 24 Stunden nichts Blödes machen.
Keine Dummheiten von dir geben.
Keine Dummheiten, während der TV-Spot läuft. Und das kam einfach alles durch diese Instagram-Story von ihm. Oder wie kam
Ja,
das
der.
alles?
Ja, also.
Einfach so ohne Vorwarnung. So, Leute, das ist meine Meinung. Jetzt ciao
Ja.
Instagram, ich gehe.
Ja.
Und was sagt denn die gute Laura dazu? Weil die ist ja sehr Instagram-aktiv.
Die hat sich tatsächlich noch nicht geäußert, darauf warten alle. Während er das hochgeladen hat, hat sie eine Story hochgeladen, wie sie den ihren Garten in Florida mit Halloween-Deko schön macht.
Sie kümmert sich um die wirklich wichtigen Sachen. Muss man ihr schon lassen. Ja, da bin ich mal gespannt, weil sie ist ja, wie gesagt, sehr aktiv auf Instagram und wenn er jetzt so anti alles ist, dann wird es ja auch irgendwie Auswirkungen auf ihre Karriere haben. Sie hat ja auch einige Partnerships, Sponsoren.
Die sich tatsächlich auch beim Manager schon gemeldet haben von Michael Wendler, die gesagt
Uff.
haben, wir werden nicht mehr mit Laura zusammenarbeiten. Also die sind, also der Manager meinte, ihre beiden Karrieren sind einfach in den Sand gesetzt.
Ja,
Und ja.
da hat die Laura jetzt so viel harte Arbeit reingesteckt und dann war es so kurzlebig.
Tatsächlich, ja.
Naja.
Genug Promi-Klatsch und Tratsch. Wir hatten eigentlich gesagt gehabt, wir fangen sofort an mit unseren Folgen, weil nachdem wir letztes Mal so eine kurze Folge hatten, die nicht mal eine Stunde ging, wird es heute länger gehen. Deswegen fackeln wir nicht lang und fangen an mit der Black Story.
Genau, ja, ich bin wieder dran mit der Black Story. Ich habe echt, Valerie, ich habe so eine coole Black Story rausgesucht. Du kommst nie im Leben drauf, aber es ist einfach nur genial.
Ich freue mich.
Also es ist gruselig genial. Der Titel lautet Der Blinde. Und ja, man sieht halt einfach einen Typ mit diesem Armband, weißt du, das Blinde manchmal tragen oder Leute mit einer sehr komprimierten Sehstärke, weißt du, mit den drei Punkten drauf.
Ja.
Und er hat einen Sehstab. Nee, ich weiß gar nicht.
Ein
Sehstab ist es.
Blindenstock.
Wow.
Ein Blindenstock. Ein Blindenstock.
Den Sehstab. Und er rennt. Auf jeden Fall. Darunter steht: Weil ein Blinder ohne Probleme über das Geröll stieg, kam eine Frau mit ihrem Leben davon.
Er war wandern.
Nein.
Geröll ist aber schon Steine und sowas, ne?
Ja, es ist eigentlich ganz egal, was das für Geröll ist. Also hier machen sie jetzt was Spezifisches draus, aber das tut nichts zur Sache.
Es war ein geübter Blinder. Jeder Blinder sollte eigentlich geübt sein. Nein?
Nein. Soll ich dir einen Tipp geben?
Ja.
Der Blinde war der Arsch. Der war böse.
Hä, aber die Frau hat auch überlebt.
Ja.
Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, ja, er war blind und hat trotzdem dieses Geröllfeld überqueren können, ohne dass ihm was passiert. Und deshalb dachte eine andere Frau, ja, okay, wenn er es schafft, dann schaffe ich es auch und ist dann nicht an einem Herzinfarkt vor Angst gestorben, was sie dieses Geröll überqueren muss, keine Ahnung.
Also sie kam ja mit ihrem Leben davon, das heißt, sie lebt noch. Und was sagt dir das
Ja,
denn, wenn
genau.
der Blinde ohne Probleme
Dass er
da
gar
drüber
nicht
steigen
blind
konnte?
war.
Genau.
Er war nicht blind.
Ja, er war nicht blind. So, was machst du normalerweise, wenn du jemanden Blindes siehst?
Platz machen.
Nee. Also ja, sollte man schon, aber wenn du siehst, dass er irgendwie hilflos ist oder so.
Ja, dann helfe ich ihm. Achso,
Genau,
er
du
war
bietest.
blind, hat so getan, als ob er Hilfe bräuchte, um
Ja.
dieses Geröll zu überqueren. Hat
Ja.
sie gefragt, hey, kannst du mir helfen? Sie hat gesagt, ja, natürlich. Hat ihm am Ellbogen genommen, hat ihn darüber geführt und hat aber gemerkt, hey, der macht es so gut, der kann gar nicht blind sein und ist deswegen weggerannt.
Überleg, wenn du hilfst einem Blinden, du merkst so, wieso kann der so gut laufen und dann rennst du einfach weg. Das ist ja schon mies, ne? Und der steht dann da einfach auf dem Geröll. Ist halt immer noch blind, aber.
Entschuldigung, man lacht darüber nicht.
Nee, also, das ist es nicht. Da kommt nochmal ein komplett anderer Aspekt rein. Wenn du möchtest, ich kann es auch einfach mal auflösen. Ist ja nicht so.
Ja, also das
Also.
wäre meine Meinung jetzt gewesen.
Ja, ist schon mal ganz okay.
Danke.
Gerne, immer wieder gerne. Also ich lese nochmal vor. Weil ein Blinder ohne Probleme über das Geröll stieg, kam eine Frau mit ihrem Leben davon. Jetzt kommt der Plot-Twist des Jahrhunderts. Okay. In einer zerbombten Stadt, wieso auch immer das wichtig ist, tastete sich der Blinde mit einem Brief in der Hand durch die Schuttmassen. Die hilfsbereite Frau bot ihm an, den Brief an seinen Bestimmungsort zu bringen. Als sie
What?
sich.
Wie wäre ich darauf gekommen mit diesem Brief?
Das war's noch nicht mal, Valerie. Das war's noch nicht
Okay.
mal. Das ist nicht der Plot-Twist. Als sie sich noch einmal umschaute, sah sie, wie der Blinde plötzlich problemlos weglief. Also, sie hat den Brief und er läuft einfach so weg. Ja.
War es eine Bombe? War es eine Briefbombe?
Warte. Dachte ich auch zuerst. Es kommt krasser. Misstrauisch geworden, ging sie direkt zur Polizei, die unter der angegebenen Adresse ein großes Fleischlager fand. Eine Untersuchung ergab, dass es sich um Menschenfleisch handelte. So machte der Inhalt des Briefes plötzlich Sinn. Hier kommt meine letzte Lieferung.
Jo, wahrscheinlich. Das hätte ich ja niemals rausgefunden.
Ich hab's so gesagt, aber es ist cool irgendwie, oder? Also ich finde, es ist eine gute Idee für eine Geschichte. Auf sowas musst du erstmal kommen. Einen Brief jemandem geben und die Person, die den Brief vorbeibringt, ist dann die Lieferung.
Okay, das ist crazy, ja.
Oder?
Ja.
Aber, also ich fand's irgendwie ganz cool. Von der
Ja.
Idee her.
Ja. Bisschen
Also,
abstrakt, aber ja.
den Film würde ich schauen, das Buch würde ich lesen. Wäre cool.
Idee ist gekauft.
Ja, gebongt. Perfekt. Okay. So, dann würde ich sagen. Langen wir Fackeln nicht rum und machen weiter.
Ach ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, also ihr solltet es mitbekommen haben, wenn ihr die letzte Folge gehört habt. Heute sind Fälle dran, die ihr uns geschickt habt. Hörerfälle. Wir haben viele Nachrichten bekommen, tatsächlich, überraschenderweise, die auf unsere Story geantwortet haben. Ja, ich habe eine da, also eine einen Fall gewählt, der nicht Antwort auf die Story war, aber ja, du oder?
Ja, ich schon. Aber wir können ja mal schauen, ob wir da nicht in den nächsten Folgen die Fälle irgendwie auch noch abarbeiten oder so.
Ja.
Kennst du den Fall mit Gypsy Rose?
Ich habe ihn mir durchgelesen, also ich kannte ihn davor schon. Und hatte jeden Fall, der uns vorgeschlagen wurde, habe ich mal ein bisschen reingelesen. Also ja, ich kenne ihn und ich fand ihn unheimlich gut.
Okay, dann ist gut. Dann erzähle ich dir jetzt mal ein bisschen was über Gypsy Rose, ne? Schon
Ja,
ein
bitte.
crazy Fall.
Auf jeden Fall.
Okay, let's go. Dee Dee Blanchard wurde als Claudine Pittre. Pittre? Pittre.
Petre.
P-I-T-R-R-E. Pietre. Ist auch egal, das ist nicht wichtig. Sie wurde als so und so geboren in Louisiana im Jahre 1967. In ihrer Kindheit hat sie mehrere Male ein paar Kleinigkeiten geklaut, also jetzt nichts so richtig Untypisches, würde ich mal sagen, für ein Kind, das in diesem. Ich weiß nicht, wovon ich rede, ist nicht so untypisch. Sie hat ein paar Sachen geklaut. Und das hat sie halt
So,
normalerweise
Sophie.
gemacht, wenn Sachen nicht so gelaufen sind, wie sie es gerne gewollt hätte. Sie machte eine Ausbildung als Krankenschwester und hat als diese dann auch später gearbeitet. und durch ihre Krankenerfahrung kümmerte sie sich in ihren jüngeren Jahren um ihre Mutter. Dazu gibt es aber nochmal eine komplett andere Geschichte, weil ihre Familie der Meinung ist, dass sie ihre Mutter umgebracht hat, indem sie ihr Essen verweigert hat, aber das ist einfach nur ein kurzer Fun Fact da reingeworfen und darum geht es heute auch gar nicht. Als Didi 24 war, wurde sie von Rob Blanchard schwanger. Er war zu dem Zeitpunkt 17 und die beiden waren verheiratet. Sie war 24, er war 17, sie waren verheiratet. Es ist okay, ich habe geschaut, wann das Alter von Consent ist in Louisiana. Es ist 17, also ist es gerade noch okay. Es ist also legal und in dem Sinne ist alles noch im orangenen Bereich.
Im orangenen Bereich. Ja, und vor allen Dingen war es ja, also es ist ja schon eine Weile her. Also damals war das wahrscheinlich noch normal.
Ja, aber so lange ist es jetzt auch nicht her. Es war auch in den 1990ern. Wenn wir jetzt wieder mit Mathe anfangen und es wieder komplett nicht stimmt, dann kriege ich wieder Hate-Nachrichten.
Wir würden doch niemals Hate-Nachrichten bekommen.
Wir? Nein.
Nein.
Nein, wir doch nicht. Vor allem nicht, wenn wir irgendwas falsch sagen, oder? Nein.
Auf gar keinen Fall.
Leider, leider trennten sich die zwei aber und ließen sich scheiden, kurz bevor ihre Tochter geboren wurde. Und als die Tochter zur Welt kam, nannte man sie Gypsy Rose. Die fanden den Namen Gypsy einfach ganz toll und sie liebten die Band Guns N' Roses und deswegen kam der Name so zustande. Persönlich, mein Favorit wäre es nicht gewesen, aber jedem das seine.
Ich finde es schon süß eigentlich.
Gypsy Rose?
Gypsy.
Gypsy ist ja eigentlich...
Tinky Winky, Gypsy.
Uiuiui, das hat ja jetzt gerade eine ganz andere Wendung genommen.
Also ja, es heißt Gypsy, aber man hätte auch Gypsy nehmen können dann.
Weißt du, was Gypsy bedeutet?
Nee.
Sinti und Roma?
Oh.
Das sind Gypsies in Amerika.
Okay. Gehört es zur Allgemeinbildung? Bin ich jetzt dumm, weil ich das nicht weiß?
Nein.
Nur damit ich mich schon mal auf die Kommentare und Hate-Nachrichten einstellen kann. Wie viele davon werden jetzt kommen? Weil ich nicht weiß, was Gypsy heißt.
Nein, also das ist... Kann man wissen, muss man aber nicht. Also ich meine, Englisch ist auch nur eine Sprache. Ich weiß jetzt auch nicht, was es auf Italienisch heißt oder so. Weißt du, wie ich meine?
Wahrscheinlich sind die in Roma.
Ja. Wahrscheinlich wollte ich gerade nichts sagen. Als ich es gesagt habe, ist es mir aufgefallen. Ich dachte mir so, nicht egal. Gypsy Rose.
Rose.
Gypsy Rose. Gypsy Rose war 3 Monate alt, als ihre Mutter Didi der Meinung war, dass sie unter Schlafapnoe leidet. Schlafapnoe ist eine periodische Atemstörung oder Minderbelüftung der Lunge. Also wenn du schläfst und immer mal wieder so ein paar Aussetzer hast, wenn du atmest halt. Daraufhin nahm Didi ihre Tochter häufiger mit ins Krankenhaus, wo diese dann getestet wurde und ihr Schlaf kontrolliert wurde. Also die sind dann mehrere Tage dort geblieben, aber alle Tests dafür kamen halt negativ zurück für diese Schlafapnoe und in dem Fall wären bestimmt andere Mütter total erleichtert gewesen, dass ihr Kind kerngesund ist. Aber Didi war sich sicher, dass die kleine Gypsy Rose unter einem weiten Spektrum an gesundheitlichen Problemen leidet, was sie auf eine unbekannte Chromosomenstörung zurückführte. Also sie wusste einfach, dass ihr Kind unzählige Krankheiten hat. Alle Tests kommen negativ zurück, aber das kann nicht so sein und das will sie auch nicht glauben. Ich weiß nicht, als Mutter kann ich mir das schon gut vorstellen, weißt du, dass sie dann trotzdem meint so, ah, aber dem fehlt doch irgendwie was. Und ich glaube, manche Mütter sind schon so, aber bei, oder? Bei ihr ist es halt nochmal...
Ja, sie sind halt so Helikoptermütter und... möchten, dass es dem Kind gut geht und haben halt super viel Angst.
Kann man schon verstehen.
Ein und alles so. Und nicht, also wenn das Kind selber sagt, ja, Mama, mir tut es da und hier weh und es immer weiter sagt, es ist immer noch da und der Schmerz ist immer noch da, dann ist es verständlich, dass die Mutter immer weiter sagt, hey, da muss doch was sein, auch wenn die Tests negativ sind. Aber das Kind konnte ja damals noch nicht mal sprechen, also das hatte ja noch.
Als Gypsy 7 oder 8 war, hatte sie einen kleinen Unfall mit dem Motorrad ihres Opas in dessen Garten. Ja, ich habe es auch gelesen und ich dachte mir so...
Wie bitte?
Und warum? Ich weiß nicht, ob der Opa auch mit auf dem Motorrad saß oder vielleicht stand sie auch irgendwie daneben, es ist umgekippt oder so. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Auf jeden Fall...
Die kleine Gypsy fährt im Garten da Motorrad. Die kleine Gypsy fährt im Garten da Motorrad. Die Gypsy ist eine ganz patente Frau. Ja.
mit 7 oder 8. Auf jeden Fall hatte sie danach eine kleine Schürfwunde am Knie, aber sonst ging es ihr eigentlich auch ganz gut. Ihre Mutter sagte aber, das wären die äußerlichen Erscheinungen von einer inneren Verletzung, die mehrere Operationen benötigen würde. Und deswegen musste Gypsy ab dem Moment, obwohl sie eh schon mit einer Gehhilfe rumlaufen musste, musste sie ab dem Moment in einem Rollstuhl sitzen und durfte sich gar nicht mehr bewegen. Also sie durfte einfach nicht mehr laufen. Ja, cool. Richtig, richtig cool. Gypsy durfte auch nach der 2. Klasse nicht weiter die Schule besuchen. Ihre Mutter unterrichtete sie daheim. Das war einfach einfacher mit Gypsys unzähligen Krankheiten. Und Gypsy brachte sich aber auch selber das Lesen bei mit den Harry Potter Büchern. Und das ist schon ein harter Brocken. Du bringst dir selber das Lesen bei damit. Es ist halt auch nochmal komplett anders geschrieben, weißt du?
Aber ich finde, Harry Potter ist schon sehr einfach.
Ja, aber doch nicht für einen Leseanfänger und wer weiß, wie alt sie da war.
Doch, es sind Kinderbücher. Also es ist schon sehr einfach von der Sprache geschrieben, finde ich.
Ja, aber ich dachte halt nicht für jemanden, der noch nie gelesen
hat. Also sogar ich kann die englischen Bücher lesen.
Ja, aber du bist ja auch schon ein bisschen älter.
Ja, weißt klar, du nicht, wenn du es dir selber beibringen musst, wer kann sich denn selber Lesen beibringen? Das ist schon ziemlich crazy.
Und aber dann noch halt mit so längeren Worten, weißt du? Normalerweise übt man es doch an kleinen Worten und dann versucht man so kleine Bücher erstmal. Aber dass sie halt die Harry Potter Bücher nimmt, die halt schon Schmöker sind teilweise, und dass sie das dann halt dort macht, das fand ich schon erstaunlich. Auf jeden Fall. Ich dachte, das wäre mal ganz interessant für dich, weil wir sind ja beide sehr große Harry Potter Fans. Didi wohnte mit Gypsy bei ihrer Stiefmutter und ihrem Vater. Hier kommt nochmal eine kleine Fun Family Side Story. Didi hat anscheinend Unkrautmittel, also dieses Unkrautvernichtungsmittel, in das Essen ihrer Stiefmutter untergemischt, was zu deren chronischer Krankheit führte. Und ihre Familie war das Ganze auch schon ein bisschen suspekt, was da so bei Gypsy abging. Das Kind war ja eigentlich ganz normal, sah normal aus etc. Und die haben das dann halt auch bei Didi hinterfragt und Didi war dann halt so ein bisschen so, hä, nein, was für eine Unterstellung, ich bin jetzt so frustriert, dass ich jetzt ausziehe mit meiner Tochter. Ja, auf jeden Fall, sie hat ja ihre Mutter da dieses Unkrautmittel unters Essen gemischt, der Stiefmutter, und dann ist sie ausgezogen und auf einmal ging es der Stiefmutter wieder total gut. Also so ein kleiner Todesengel, ne?
Hm.
In diesem neuen Ort, wo die beiden hingezogen waren, wohnten sie in einem sozialen Wohnheim, das komplett gedeckt wurde, weil Didi nicht arbeiten konnte, weil Gypsy so krank war und so viel Hilfe brauchte. Sie verbrachten also beide ihre Zeit damit, von Krankenhaus zu Krankenhaus und Spezialist zu Spezialist zu rennen und hatten praktisch keine... Ihre Ausgaben wurden gedeckt von Funds und Spenden und allem Möglichen.
Ja, genau, die haben das so Crowdfunding gemacht, genau, oder sowas.
Und 2005, vielleicht erinnerst du dich an Hurricane Katrina. Katrina, more like Hurricane Tilla, ja, auf jeden Fall. ja, also Hurricane Katrina, davon war leider auch diese soziale Wohnung der zwei betroffen und somit mussten sie wieder umziehen. Dummer...
Hä, ich dachte, das war nur so dahergesagt, dass denen ihre Wohnung eigentlich gar nicht... betroffen war und dass die dann extra ein Crowdfunding gemacht haben für diese arme Tochter, die so viele Krankheiten hat und die Mutter, die nicht arbeiten kann, und deswegen haben die dann extra Crowdfunding
gemacht. Genau, das war nämlich so, dass es gar nicht wirklich, sie waren gar nicht davon betroffen, sondern sie haben nur nach weiteren, oder die Mutter hat halt nur nach weiteren Spenden und allem Möglichen gesucht, dass sie einsammeln konnte.
Genau, ja.
Hat wieder irgendwie Mitleid gesucht und alles Mögliche. Und oh, ich bin die arme, alleinerziehende Mutter, muss ja irgendwie meine schwerbehinderte Tochter finanzieren. Und jetzt Hurricane Katrina, ich habe gar kein Geld mehr. Und dummerweise wurden auch die Geburtsurkunde und sämtliche medizinische Dokumente von der Gypsy in diesem Hurricane zerstört. Yeah. Das heißt, sie wusste nicht, wie alt sie war. Also keiner konnte es irgendwie beweisen. Und auch wenn man halt zu den Ärzten gegangen ist, die wussten halt auch nicht mehr, was wurde da schon alles gemacht und Medizin. Sachen halt. Also somit zogen die dann nochmal um, die beiden, und wurden diesmal von einer Stiftung der Habitat for Humanity überrascht. Diese Stiftung hatte die beiden nämlich ein Haus gebaut mit einer Rollstuhlrampe und einem Hot Tub.
Wow.
Also so einem Whirlpool. Ja, richtig nett. Und das war eine Riesensache. Also da kann man sich heute noch Videos von anschauen, wie die dann wirklich mit diesem Haus überrascht wurden und die stehen beide davor. Gypsy ist total am Heulen und beide so, thank you God und so. Und das Haus sieht auch ganz nett aus. Also ist natürlich nichts Großes, aber es, ich meine, dafür, dass es halt geschenkt wurde mit einem Hot Tub.
Als viele andere Amerikaner haben.
Ja, genau. Egal. Oh, ich muss mir das nicht abgewöhnen. Nicht egal. Die Geschichte der alleinerziehenden Mutter mit der todkranken Tochter machte die Runde und somit wurden sie mehr oder weniger zu Stars. Sie haben kostenlose Flüge bekommen, kostenlose Unterkünfte in Hotels, kostenlose Ausflüge nach Disney World. Sie haben Stars getroffen, waren Backstage bei Konzerten und dazu wurde ihnen auch einiges an Geld gespendet und diese medizinischen Situationen wurden halt auch größtenteils gedeckt. Und auch von Rob, von dem Vater, der hat auch seinen Beitrag dazu geleistet. Er schickte ihr immer Geschenke, also der Gypsy, und schickte auch monatlich den Unterhalt. Es waren, glaube ich, so 1500 Euro monatlich oder so. Ich weiß jetzt nicht, was normal ist an einer Summe, aber es klingt schon ganz gut eigentlich. Also nicht so, als würde er sich nicht kümmern. Da gibt es andere, ja, die gar kein Geld schicken.
Besser als die gar kein Geld schicken. Aber trotzdem 1500 Euro für, ich weiß nicht, wenn du eine alleinerziehende Mutter bist und ein Kind durchbringen musst und dich selber, klar, du arbeitest im besten Falle noch nebenher, aber ein Kind ist halt schon unglaublich teuer. Ich weiß nicht, ob 1500 Euro da so viel sind.
Vielleicht geht man auch immer von dem aus, was das andere Elternteil dann noch dazu gibt.
Ja, ja.
Also ich weiß nicht, es muss ja, sowas muss ja geregelt werden in einem Gerichtsverfahren.
Verfahren?
Ja. Wenn sich die Eltern trennen und dann geht es ja auch um, wer hat alleinerziehendes Sorgerecht oder Sorgerecht generell, wer macht es und dann wird ja auch der Betrag geklärt. Also
ja.
1500 ist nicht viel, aber ich glaube, es ist schon mal ganz gut. Ja, auf jeden Fall hat er das halt immer geschickt und er hat sie auch häufiger angerufen, einfach um mit ihr in Kontakt zu bleiben. Zum Beispiel hat er auch an Gypsys 18. Geburtstag angerufen. Und als er ihr gratulieren wollte, da kam erstmal Didi ans Telefon und meinte, er soll bitte nicht ihr Alter erwähnen, also nicht sagen, alles Gute zu deinem 18. Geburtstag, weil Gypsy denkt noch, sie wäre 14. Rob wollte auch einige Male Gypsy treffen, sie besuchen kommen mit seiner neuen Frau, auch das neue Haus sehen, aber Didi änderte immer in der letzten Minute die Pläne, sodass es für Rob unmöglich war, seine Tochter zu sehen. Den Nachbarn erzählte sie dabei, dass Rob drogenabhängig und gewalttätig wäre und dass er mit den Krankheiten seiner Tochter nicht klarkommen würde und auch keinen Unterhalt zahlen würde. Da will man auch gar nicht wissen, was die Gute der kleinen Gypsy erzählt hat über ihren Vater. Das ist irgendwie immer die Geschichte, dass dann der Vater so voll schlecht gemacht wird, finde ich. Oder bei allen anderen. Und es in Wirklichkeit gar nicht so ist, oder?
Ja, kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber kann ich schon mir vorstellen. Vor allen Dingen bei ihr, weil die hatte ja sehr nicht mal alle.
Ja, das ist ja klar. Auf jeden Fall, die Leute liebten Gypsy. Sie war 1,50 und hatte das breiteste zahnlose Grinsen. Und ihre Riesenbrille, die verdeckte ihr ganzes Gesicht. Und sie hatte Moment, so eine...
zahnloses Grinsen?
Da hast du richtig gehört, meine Liebe.
Wo waren ihre Zähne?
Das kommt noch.
Okay.
Ja, sie hatte eine Brille, die verdeckte das ganze Gesicht, hatte aber keine Sehstärke, soweit ich weiß. Oder, nee, warte, so jetzt haue ich hier schon wieder Fakten raus, die hier nicht draufstehen. Die Brille hatte eine Sehstärke und es war so stark und es war nicht das, was sie benötigt hatte, dass sie praktisch die ganze Zeit so blind rumlief. Ich meine, das habe ich gehört, aber jetzt wird schon wieder so ein bisschen vage. Und halt diese Riesenbrille und dann ihre verstellte hohe Stimme, das hat einfach dieses kranke Mädchenbild bestätigt und dass sie halt auch so jung war, das hat dann einfach alles gepasst. Ihre Mutter rasierte ihr regelmäßig den Kopf, damit sie einem Chemopatienten ähnlich sieht. Didi erzählte ihrer Tochter, dass ihre Haare durch all die Medikamente sowieso ausfallen würden und dass man das praktisch dann schon im Vorhinein regeln muss. Wenn sie das Haus verließen, saß Gypsy Rose im Rollstuhl und hatte unter anderem noch eine Sauerstoffflasche und Flüssignahrung dabei. Gypsy hat noch weit in ihre 20er Jahre diese Kinderflüssignahrung bekommen. Didi kontrollierte ihre Tochter doch durch physische Gewalt. Sie hielt immer die Hand ihrer Tochter in der Gegenwart anderer. Wenn Gypsy anderen gegenüber erwähnen würde, dass sie nicht so krank sei oder dass sie sich gut fühlt und gesund fühlt, dann würde Didi ihre Hand ganz fest drücken. Als sie dann alleine daheim waren, würde Didi Gypsy mit offener Hand schlagen oder auch teilweise mit Kleiderbügeln auspeitschen. Gypsys Speicheldrüsen im Mund wurden mit Botox behandelt und dann komplett entfernt, weil Didi den Ärzten sagte, dass Gypsy so sabbern würde. Später wurde festgestellt, dass ihre Mutter ihr vor den Arztbesuchen immer betäubende Cremes in den Mund geschmiert hat, damit sie keine Kontrolle mehr drüber hat und dann unkontrolliert sabbert. Ohne die Speicheldrüsen und mit in der Kombination mit einigen der Medikamente, die sie zu sich nehmen musste von ihrer Mutter aus, kam es leider dazu, dass ihre kompletten Zähne, also die vorderen Zähne, komplett abgefault sind und dass sie somit alle entnommen werden mussten. Sie hat dann aber so einen, sie hat so einen Aufsatz bekommen, also dass man es nicht so sieht, weißt du, so diese Zähne, die man raus, dritte Zähne eigentlich, mehr oder weniger. Irgendwann, so um 2012, wurde Gypsy etwas mutiger. Sie hat schon ein bisschen mehr mit ihrer Mutter unternommen, also sie war zum Beispiel auf vielen Fantasy- und Science-Fiction-Conventions, weißt du, wo man sich anzieht und so. Und dort hat sie auch dann das erste Mal Kontakt mit Jungs gehabt, hat sich halt mit denen auch gut verstanden. Und dort hat sie auch versucht, ihre Mutter zu entfliehen. Also ich habe das so gelesen, dass sie in einem Moment, in dem die Mutter nicht geschaut hat, irgendwie, ich weiß nicht, im Rollstuhl oder zu Fuß, dass sie halt weggegangen ist mit einem Mann. Und dann wurde sie später auf dem Hotelzimmer von diesem Mann gefunden, von ihrer Mutter. Dann wurde die Polizei gerufen, weil Gypsy halt gemeint hat, nein, das stimmt alles nicht, ich bin gar nicht so krank. Dann hat halt der Typ irgendwie die Polizei gerufen. Und als dann die Polizei kam, die Mutter hatte ja die Geburtsurkunde und die gefälschte. Und all diese medizinischen, was weiß ich.
Ja, ja.
Und dann hat die Mutter dem Polizisten erzählt, dass Gypsy nicht mental die Klügste ist, dass sie nicht weiß, was sie spricht und dass man ihr deswegen nicht glauben kann. Und damit Gypsy nicht nochmal flieht, hat die Mutter ihr das auch so eingeprägt praktisch. Die Mutter hat dann gesagt, jeder weiß, dass du mental eingeschränkt bist. Wenn du versuchst zu rennen, die Polizei wird dir nicht glauben.
Ja.
Ja.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Auf jeden Fall wurde sie ein bisschen rebellischer und sie war dann auch alleine im Internet unterwegs, halt hauptsächlich, wenn ihre Mutter abends geschlafen hat. Und auf jeden Fall lernte sie dann 2012 einen jungen Mann kennen, namens Nicholas Godejohn. Die beiden haben sich auf einer christlichen Single-Seite getroffen. Dann haben sie weiter über Facebook kommuniziert. Gypsy hatte da ein paar Fake-Profile, ich glaube insgesamt waren es 5. Und die haben sich sehr, sehr gut verstanden. Es war Liebe auf den ersten Klick. Okay, ich dachte, der kommt besser an. Und Gypsy vertraute sich Godejohn total an. Sie erzählte ihm von ihrer schrecklichen Mutter und wie sie von ihr gefangen gehalten wurde und kein eigenes Leben hatte. Und Godejohn war zu diesem Zeitpunkt Mitte 20, also auch so alt circa wie Gypsy. Es gab ein paar wilde Geschichten mit den zwei. Sie waren ja dann zusammen und Gypsy konnte das ihrer Mutter natürlich nicht erzählen, weil wie soll sie ihrer Mutter sagen, ich habe jemanden kennengelernt im Internet, wenn sie nicht das Internet benutzen durfte. Dann haben die zwei ausgemacht, dass sie sich in einem Kino treffen, zufällig, wenn Gypsy dort mit ihrer Mutter unterwegs ist und praktisch so kennenlernen. Das haben sie dann auch gemacht und das ist dann eine ganz wilde Story, von wegen, sie haben sich kurz getroffen, die Mutter hat ihn dann halt auch gesehen und die beiden sind dann auf die Toilette gegangen zusammen und es war irgendwie eine ganz wilde Zeit. Also Gypsy dachte ja, sie wäre jünger, aber sie hat sich schon deutlich älter verhalten und das kommt halt auch in diesen Textnachrichten und alles raus. Aber man nimmt es ihr ja nicht übel, also.
Okay, wer ist jetzt aufs Klo gegangen? Die Mutter und Gypsy oder Gypsy Nein. und der Typ?
Sorry, Gypsy und der Typ.
Okay, deswegen habe ich auch jetzt deine Bewegung, wie du da so ein bisschen rumgewackelt hast, schon richtig gedeutet, oder?
Ja, du hast es richtig gedeutet.
Ja, also Sophie hat so ein bisschen so, ja, Bumsbewegungen gemacht.
Wenn man so sagen möchte.
Ja, möchte ich.
Auf jeden Fall, die zwei führen ihre Beziehung einige Jahre fort und besprechen eine mögliche Heirat und wie die Namen ihrer Kinder werden und auch wie sie die umbringen können. Im Juni des Jahres 2015 kommt Nicholas nach Springfield. Das ist der Ort, in dem Didi und ihre, in dem Gypsy und ihre Mutter zusammenwohnen. Die zwei, Gypsy und ihre Mutter, waren tagsüber bei einem Arztbesuch. Wer hätte das gedacht? Und als sie abends nach Hause kam, ist Didi gleich schlafen gegangen. Gypsy ließ Nicholas in das Haus hinein und gab ihm Klebeband, ein Messer und Handschuhe. Gypsy versteckte sich daraufhin im Badezimmer und hielt sich die Ohren zu, damit sie die Schreie ihrer Mutter nicht hören musste. Nicholas Godejohn erstach Didi in ihrem Schlaf. Danach hatten er und Gypsy Sex im Badezimmer und die zwei klauten $4,000, die Didi gelagert hatte. Wahrscheinlich war es der Unterhalt von Rob. Die zwei gingen daraufhin in ein Motel in der Nähe und blieben dort die nächsten paar Tage, während sie ihre nächsten Schritte planten. Sie verschickten zuerst die Mordwaffe per Post, also das Messer, per Post an das Haus von Nicholas, damit er nicht damit direkt erwischt wird. Und dann nahmen sie auch selber den Bus zu ihm nach Hause. Dann haben sie ein paar, ich sag mal, unüberlegte Sachen getan. Sie haben auf der Facebook-Seite von Didi ein paar Sachen gepostet, wie zum Beispiel The Bitch is Dead. Also einfach so Posts.
Was? Was haben sie sich dabei gedacht?
Das frage ich mich auch. The Bitch is Dead. Und dann ein nächster Post war irgendwas wie And I raped her sweet little daughter.
Aha.
Ich weiß auch nicht, wie das, also das mit der Post, weißt du, dass die Mordwaffe mit der Post schon mal verschickt wird. Da ja. Dachte ich mir so, okay, krass. Ist eigentlich schlau, damit man halt nicht auf frischer Tat damit erwischt wird.
Mhm.
Aber was ist das mit dem Facebook-Post? Weil daraufhin, das haben halt dann natürlich auch Familie und Freunde gesehen und die machten sich Sorgen. Und sie riefen dann bei den beiden daheim an und schickten Nachrichten, aber es kam keine Antwort. Dann gingen die Freunde zu dem Haus der zwei und sahen das Auto in der Einfahrt. Sie wollten noch ein bisschen durch die Fenster schauen, aber überall waren die Vorhänge zu und man konnte das Haus auch nicht betreten bzw. reinschauen und deswegen haben sie 911 gerufen. Als die Polizei ankam, mussten sie auf einen Durchsuchungsbeschluss warten, bis sie rein durften in das Haus. Aber irgendwie erlaubten sie einem Nachbarn, durch ein Fenster zu klettern und der hat nichts in dem Haus gefunden. Also er hat gemeint, es sieht alles normal aus. Da war halt der Rollstuhl von Gypsy, aber sonst war halt irgendwie nichts berührt und dann kam dieser Durchsuchungsbeschluss endlich rein. Das heißt, die Polizei durfte auch ins Haus und dann haben Polizei und dieser Nachbar den Körper von Didi gefunden im Bett. Also ich weiß auch nicht, wieso der Nachbar das nicht direkt gesehen hat, aber weil er ist durchs Haus gelaufen, hat sich alles angeschaut. Irgendwie war er nicht im Schlafzimmer. Who knows? Auf jeden Fall, die Leiche wurde gefunden ohne Gypsy und daraufhin wurde dann direkt auch ein GoFundMe erstellt, um die Beerdigungskosten der beiden zu decken. Der beiden, also der Mutter und der Tochter.
Oh wow.
Obwohl man die Tochter ja noch nicht mal gefunden hatte. Gypsy hatte eine beste Freundin in der Nachbarschaft. Mit der durfte sie sich manchmal unter der Aufsicht ihrer Mutter treffen. Und diese beste Freundin, ich glaube, sie wusste nicht, dass es Gypsy in Wirklichkeit gut geht. Aber Gypsy hat ihr anvertraut, dass sie einen Freund hat und dass sie online, also über Facebook, mit ihm chattet und mehr aber auch nicht, sondern sie hat nur über Jungs gesprochen und dass sie sich halt eine Beziehung gewünscht hat, hat sie halt früher erzählt. Und sie hat auch gesagt, dass die beiden zusammen wegrennen möchten. Als dann halt rauskam, dass die Mutter tot aufgefunden wurde und Gypsy nirgends zu sehen war, dann kam die Freundin zur Polizei und hat erzählt, yo, Gypsy hat mir mal so eine Sache erzählt, sie will mit ihrem Freund wegrennen. Den Rest kann man sich ja denken. Auf jeden Fall hat die Freundin dann diese Facebook-Seite von Gypsy gezeigt, hatte auch irgendwie das Passwort, also die Polizei hatte dann der Zugriff, hat sich alle Nachrichten mit dem Freund durchgelesen. Die Freundin wusste halt auch, wie er heißt. Und über Facebook konnte man dann mit der IP-Adresse die Real-Life-Adresse von dem Freund rausfinden.
Ja.
Und dann wurde da die Polizei auch direkt hingeschickt. Und ja, als die Polizei ankam, wurden Gypsy und Nicholas direkt beide wegen Mord verhaftet, ohne irgendwelche Probleme. In dem Mord kam dann raus, wie Gypsy all die Jahre von ihrer Mutter behandelt wurde. Dadurch tat sie halt jedem so ein bisschen leid und die Leute waren auch eher auf ihrer Seite, obwohl sie selber aussagte, dass es ihre Idee war, Didi umzubringen. Und der Mordprozess an sich, also es ist jetzt nochmal eine total lange Geschichte, aber ich wollte es jetzt nicht länger machen als sonst oder als nötig. Deswegen, wenn ihr möchtet, dann lest es euch einfach nochmal durch. Auf jeden Fall, Gypsy wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. Das war 2015, lass mich nicht lügen. Gypsy wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt und Nicholas muss lebenslänglich hinter Gitter. Ja, wie gesagt, der Prozess ist interessant, schaut es euch mal an. Auf jeden Fall, mittlerweile geht es Gypsy ganz gut. Sie konnte einiges zunehmen, also durch diese Flüssignahrung war sie halt immer ein bisschen auf der dünneren Seite. Sie konnte zunehmen, sie lebt, ist total aufgegangen, alleine im Gefängnis, ohne ihre Mutter. Ja, aber es gibt, hast du das Interview mit ihr gesehen? Sie sieht wirklich gut aus. Also wirklich, ihr geht's, glaube ich, sehr, sehr gut. Und sie hat ja auch nochmal geheiratet, oder zumindest ist sie verlobt. Nicht mit Nicholas, sondern mit einem anderen. Der hat ihr einfach mal geschrieben, weil er die Geschichte gehört hat. Und ja, auf jeden Fall, ihr geht's gut und sie ist total gesund. Sie ist schlau. Sie ist genau da, wo sie sein sollte für ihr Alter. All diese wirklich krasse, krasse Abuse, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, von der Mutter. Weißt du, was ich meine?
Ja, mir fällt auch gerade nicht das deutsche Wort ein. Misshandlung?
Ja, genau. All die Misshandlung, all die Jahre hat ihr in dieser Hinsicht praktisch nicht unbedingt geschadet. Also natürlich wird sie für ihr Leben lang irgendwelche Probleme haben, Trauma technisch. Aber in der Hinsicht, also all die Medikamente, ich meine, sie hat keine Zähne mehr, sie wird auch sicherlich noch andere Probleme haben, aber sonst geht es ihr eigentlich total gut. Und ja, sie ist jetzt noch 5 Jahre im Gefängnis und danach bin ich mal krass, wie es dann weitergeht bei ihr.
Ja.
Krasser Fall, oder? Also auf jeden Fall. Sowas hört man auch nur einmal.
Ja, also das ist wirklich, ich habe mir auch den durchgelesen und dachte mir, what the fuck, was war mit dieser Mutter los?
Ja, das ist halt, wenn dieser Mutterinstinkt irgendwie zu sehr durchgreift und dann dadurch, dass sie halt noch, also ich glaube, das hat man halt schon früher gemerkt, oder? Dass sie da alle vergiftet hat.
Ja.
Und, oder sich halt nicht um sie gekümmert hat und dann in dieser Machtposition war. Ja. Sie war auch früher mal Beauty Queen, obwohl, also den Bildern zufolge fand ich sie jetzt irgendwie nicht so toll, die Mutter. Vielleicht wollte sie das auch irgendwie nochmal, ich weiß es nicht, man kann nur spekulieren, aber es ist echt eine einzigartig krasse Geschichte.
Ja, dann komme ich zu meinem Fall.
Ja, ich würde sagen.
Und zwar, mein Fall ist der Fall, von dem ich letzte Woche dachte, dass es Sophies Fall war. Also danke an, wir werden deinen Namen wieder piepsen, aber ja, du hast ja auch schon bei der letzten Folge gewusst, dass du gemeint warst, also ja.
Finde ich nochmal angesprochen.
Genau. Der Fall ist noch gar nicht vor so langer Zeit nochmal aufgenommen worden, weil der Bundesgerichtshof das Urteil damals von 2017 zu Teilen wieder aufgehoben hat. Zweimal aufgehoben. Also sie haben das Urteil einfach nochmal aufgehoben. Genau. Und der Grund war eben ein Formfehler, aber wir fangen einfach von vorn an. Und zwar im Jahr 1993, in dem Daniel E. in Ludwigsburg geboren wurde. Er wächst in Benningen auf und verstreitet sich schon früh mit seinen Eltern und das hat sich auch also in der Zukunft nicht geändert gehabt. Also die haben ihr Verhältnis nicht gebessert. Er machte seinen Realschulabschluss und zieht dann früh von zu Hause aus. Er hat auch das Wirtschaftsgymnasium geschmissen und seine Ausbildung und wohnt danach abwechselnd bei seinen wechselnden Partnerinnen in Remseck, Burgstetten und Gerlingen. 2 Jahre nach Daniels Geburt, also 1995, wird Katharina K. geboren. Sie ist mittleres von 7 Kindern und wächst zu einer humorvollen jungen Frau heran, die Fremden gegenüber eher schüchtern ist. Ihr Vater sagt, sie ist das einzige meiner Kinder, bei dem in der Jugend alles glatt gelaufen ist. Und das, obwohl sie 2011 mit 16 schwanger wird. Und ja, sie schafft trotzdem ihren Schulabschluss und macht eine Ausbildung.
Ganz kurz, was ist bei den anderen Kindern passiert?
Ja, genau. Also ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen, aber ja.
Für manche ist ja ein Kind was Schönes.
Ja.
Also für manche ist ja ein Kind, weißt du, auch so früh nichts Schlimmes. Wenn ich es jetzt auf mich beziehe, ich hätte es nicht machen können. Meine Eltern hätten, nein, darüber wollen wir gar nicht erst reden. Aber vielleicht hat das Kind sie dann so ein bisschen davor gerettet, weißt du, oder no normalisiert.
Ich weiß nicht, aber mit
Man kann nur
16
spekulieren.
schwanger, oh mein Gott, ciao, mein Leben wäre vorbei. Also.
Ja, also ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin.
Ja, weiter im Fall.
Okay.
Die Beziehung zu dem Vater ihres ersten Kindes ging aber schnell zu Brüche. 2014 lernten sich dann Katharina und Daniel auf der Arbeit in Ludwigsburg kennen und sie werden ein Paar. Die Familie von Katharina versteht sich gut mit Daniel, was aber höchstwahrscheinlich auch daran liegt, dass Daniel Katharina und der Familie Urlaube finanziert und Geschenke macht. Wenn man Daniel jedoch nach seiner Einkommensquelle fragt, dann reagiert Daniel aufbrausend und mit der Zeit wird er immer unbeliebter bei der Familie. 2016 ziehen dann Katharina und Daniel in eine gemeinsame Wohnung in Backnang-Strümpfelbach. Zum
Süß.
Jahreswechsel bekommen die zwei ihr gemeinsames Kind, aber schon da ist auch die Beziehung nicht mehr so wie am Anfang.
Wie
Katharina
alt waren Sie da? Sorry.
2016, 95, 2005, 2021 war Katharina und 23 war Daniel.
Und dann das erste gemeinsame Kind schon?
Ja.
Ja, okay, die waren einfach anders drauf.
Ja. Katharinas Vater und Schwester sagen, dass Daniel Katharina immer wieder geschlagen und bedroht haben soll. Und auch Katharinas ersten Sohn soll Daniel geschlagen haben und ihn als Strafe unter die kalte Dusche gestellt haben. Katharina versucht immer wieder, Daniel zu verlassen, aber der schafft es immer wieder, sie um den Finger zu wickeln. Im Juni 2017 geht dann die Beziehung dann doch zu Ende. Katharinas Familie behauptet, dass der Grund für die Trennung sei, dass Daniel Katharina im Mai gewürgt haben soll. Außerdem soll er ihr gedroht haben, sie umzubringen. Daraufhin zieht dann Katharina zu ihrem Vater, aber sie ändert ihre Adresse nicht, weshalb ihre Post weiterhin an die gemeinsame Adresse nach Strümpfelbach geschickt wird. Habe ich gesagt, dass die Post oder die Adresse nach Strümpfelbach geschickt wird? Also die Post wird nach
Die
Strümpfelbach
Post.
geschickt. Okay, gut.
So habe ich es jetzt auch verstanden.
Ja. So konnte Daniel ohne Katharinas Wissen ein Sorgerechtsverfahren einfädeln. Er unterschlägt Post, fälscht E-Mails, jubelt den Behörden eine alte Telefonnummer unter. Und damit schafft er es, das Gericht und das Jugendamt zu täuschen. Die Behörden gehen davon aus, dass Katharina mit dem gemeinsamen Sorgerecht einverstanden sei, zumal sie auch nicht zu dem Gerichtstermin erscheint, von dem sie auch gar nichts wusste. Das Gericht billigt Daniel das gemeinsame Sorgerecht zu. Erst später erfährt Katharina durch einen Zufall von dem mutmaßlichen Schwindel und geht dagegen vor. Die Gerichtsverhandlung, bei der sie das Ganze aufliegen lassen möchte, ist für den 10. November anberaumt. Im September 2017 wird Daniel vom Amtsgericht Waiblingen zu einer Haftstrafe wegen Betrugs verurteilt. Auch Katharina ist mit angeklagt und sie bekommt eine Bewährungsstrafe. Was genau die zwei gemacht haben, konnte ich leider nicht rausfinden.
Vor allem zusammen.
Ja.
Ist es was, ja, vielleicht was Älteres dann,
Ja,
was sie
wahrscheinlich.
früher gemacht haben.
Ja. Zur gleichen Zeit zieht Katharina wieder in die alte gemeinsame Wohnung nach Strümpfelbach. Daniel wohnt dort nicht mehr, sondern er hat sich irgendwie in einem Bürogebäude eine Wohnung gemietet. Aus Angst vor Daniel lässt Katharina alle Schlösser in der Wohnung wechseln. Jetzt haben wir den 8. November und Daniel besucht einen Freund bei der Arbeit, um Geld abzuholen, das der Freund ihm schuldet. Später schreibt Daniel seinem Freund, er stünde unter Mordverdacht und dass er der Polizei gegenüber den Besuch bestätigen soll, dass Daniel bei dem Freund war. Er sagt auch, dass die Ermittler sicher auch die Kameras anschauen möchten. Kurze Zeit später besucht Daniel Katharina und hilft ihr bei handwerklichen Tätigkeiten, in Anführungszeichen, was auch immer das, ja, hat er halt vor Gericht gesagt.
Man kennt's.
Ja. Bei der Polizei sagt Daniel später aus, Katharina sei dann plötzlich aus der Wohnung gegangen und habe die Kinder bei ihm gelassen. Aber die Anklage geht davon aus, dass Daniel seine Ex-Freundin zwischen 21:30 und 22 Uhr durch stumpfe Gewalt gegen den Hals umgebracht hat, als die Kinder geschlafen haben. Die Nachbarn hören auch zu einem ungeklärten Zeitpunkt beim Fernsehen einen heftigen Schlag, als sei ein Möbelstück heruntergefallen. Kurz nach 22 Uhr ruft Daniel seine beste Freundin an und sagt ihr, dass sie nach Backnang kommen soll, also in dem Ort, wo Katharina gewohnt hat. Da er angeblich die Schlüssel zu seiner Wohnung in dem Bürogebäude braucht und diese Schlüssel seien in seinem Auto, mit dem die Freundin aber unterwegs ist.
Hä?
War das verständlich? Nein, offensichtlich nicht. Du sagst, hä? Also, er sagt, dass sie zu ihm kommen soll nach Backnang, weil in seinem Auto, das sie fährt, seine Schlüssel sind.
Okay, ja, okay, das verstehe ich. Warum fährt sie das Auto?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Der Anwalt der Nebenklage ist sich aber sicher, dass die 27-jährige Freundin Daniel geholfen hat, die in einer Plastikfolie eingewickelte Leiche in den Keller zu tragen und in eine Mülltonne zu verstauen.
Und zuerst hatte ich noch Mitleid mit der Freundin, dass sie da irgendwie hineingezogen wird. Aber wenn sie da jetzt auch noch geholfen hat, dann natürlich nicht. Es ergibt ja auch gar keinen Sinn. Also er war ja schon mal in der Wohnung, weißt du? Und wenn sie die ganze Zeit mit dem Auto rumfährt und da der Schlüssel drin ist, dann ist es der einzige Sch
Nein, nein. Er möchte ja die Schlüssel zu seiner Wohnung.
Ja.
Er ist ja gerade in Katharinas Wohnung.
Ja, egal.
Nein, nicht
Nein,
egal.
nein, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich meinte nur so für seine eigene Wohnung. So, wieso hat er keine eigenen Schlüssel? Wieso sind
Ach
die
so,
irgendwie
ja.
nur in dem Auto?
Ja, keine Ahnung. Wie dem auch sei, Daniel überredet die Freundin dazu, die wohlbemerkt keinen Führerschein hat, für ihn eine nächtliche Paketlieferung nach Kassel zu bringen. In dem von ihm geleasten VW Crafter. Das tut sie auch und fährt aber auch in der gleichen Nacht wieder zurück. Was meinst du, wie lange braucht man von hier, also von Stuttgart nach Kassel, mit dem Auto? Quasi in der Mitte von Deutschland.
Okay. Ich sage 3 Stunden.
3 Stunden 49.
Nicht nah dran, aber nicht weit weg. Also meine Vermutung, nicht Kassel.
Ja, also jetzt überleg mal. Ja, aber jetzt überleg mal, er hat sie schon um 22 Uhr angerufen, dass sie hinkommen soll. Dann haben sie die
Stimmt.
Leiche verstaut, dann sollte sie nach Kassel fahren und wieder zurückfahren.
Also
Sie
6 Stunden.
braucht also
Nee,
mindestens
acht
8
Stunden.
Stunden, nein, 8
Sorry, ja.
Stunden. Ja. Also irgendwie ist es nicht möglich.
Wann war sie denn wieder da oder wie?
Das weiß man nicht.
Okay.
Weil das ist auch alles gelogen.
Ja, okay.
Am nächsten Morgen bringt Daniel den 6-jährigen Sohn von Katharina in die Schule und sein eigenes Kind, das ist gerade 11 Monate alt, das bringt er zu Bekannten. Gegen 11 Uhr kauft er dann bei einer Tankstelle in Marbach 2 Kanister mit Dieseltreibstoff und geht dann zurück nach Strümpfebach, um einem Nachbarn beim Rasenmäherreinigen zu helfen. Ja, irgendwie hat das aber nicht so ganz geklappt und er lädt den Rasenmäher mit weiterem Sperrmüll und wahrscheinlich eben auch der Mülltonne, in der sich Katharina befindet, in den VW Crafter. Die Mülltonne ist zwar irgendwie bis heute verschwunden, aber die Polizei geht davon aus, dass Daniel die Leiche mit dem Diesel anzünden wollte. In der Zwischenzeit machen sich die Freunde von Katharina Sorgen, da sie weder auf Anrufe oder WhatsApp-Nachrichten reagiert. Und als ihre Eltern erfahren, dass die Kinder bei Daniel sind, fangen ihre Alarmglocken an zu schrillen. Katharinas Geschwister können Daniel dazu überreden, die Kinder nach Backnang zu bringen. Und es tut er auch, und dort kommt es dann irgendwie zur Konfrontation. Denn als die Familie bemerkt, dass der Reisepass des Babys fehlt, nehmen sie das Kind an sich und einer der Brüder von Katharina schlägt auf Daniel ein, um den Aufenthaltsort seiner Schwester herauszufinden. Daniel hingegen beteuert die ganze Zeit, er wisse nicht, wo sich Katharina befinde. Und deswegen tut dann die Familie von Katharina ihn dazu drängen, gegen 17:30 Uhr bei der Polizei anzurufen und Katharina als vermisst zu melden. Das macht er auch, aber seine Stimme klingt dabei eher ruhig und interessiert als besorgt. Auf dem Revier gibt er später an, dass Katharina ihren Reisepass mitgenommen haben soll, weshalb die Polizei dann eben davon ausgeht, dass die junge Frau aus eigenen Stücken weggegangen sei.
Und wieso glauben Sie ihm? Wo ist dabei die Familie? Wieso musste er bei der Polizei anrufen?
Katharinas Bruder ruft auch bei der Polizei an und es ist deutlich zu hören, dass die ganze Familie Daniel im Verdacht hat, der die bevorstehende Verhandlung im Sorgerechtsstreit eben verhindern möchte. Und Katharinas ältere Schwester gibt auch eine Vermisstenmeldung auf, also nicht nur Daniel. Die Familie hatte nämlich entdeckt, dass Geldbeutel, Jacke und Schuhe von Katharina noch in der Wohnung lagen und das Auto vor dem Haus steht, also sie konnte ja kaum freiwillig gegangen sein. Am Abend zeigen die Handy- und Motordaten von Daniel, dass er gegen 21 Uhr zu einer Scheune fährt. Dort bleibt er nur wenige Minuten und fährt dann nach Eglosheim, dem Ort, an dem Katharina in Brand gesetzt wurde. Gegen 22 Uhr soll er dort gewesen und eine Stunde geblieben sein. Und später in der Nacht soll Daniel an den Ort dann gefahren sein, an dem Katharinas Leiche endgültig gefunden wurde. Also sie wurde woanders verbrannt, als sie gefunden wurde. Die Polizei wendet sich in der Zwischenzeit mit einer Vermisstenmeldung an die Öffentlichkeit und die Medien. Die Ermittler gehen mittlerweile vom Schlimmsten aus und gründen eine Ermittlungsgruppe, der zeitweise 50 Beamte angehören. Die Spurensicherung durchsucht die Wohnung von Katharina und ein Leichenspürhund schlägt im Wohnzimmer an. Dort auf dem Boden finden die Ermittler Blutspuren. Der Gerichtstermin um den Sorgerechtsstreit findet am 10. November ohne Katharina statt. Daniel gilt jetzt schon als Tatverdächtiger, weshalb zwei Polizisten vor Gericht erscheinen. Bei allen Maßnahmen der Polizei wirkt er bereitwillig mit und beteuert, nichts mit dem Verschwinden seiner Ex-Freundin zu tun zu haben.
Sorry, waren nur die zwei Polizisten bei dem Sorgerechtsstreit oder auch Daniel?
Also Daniel war da und halt zwei Polizisten.
Weil er in Untersuchungshaft war?
Ich glaube eher, um ihn zu observieren.
Ach so, okay.
Genau, weil er hat behauptet, die Wohnung verlassen zu haben, nachdem Katharina gegangen war.
Ja.
Und deshalb tut die Polizei ihn überwachen und sein Telefon observieren, aber das bemerkt er eben.
Okay, ja.
Also entweder ist er sehr aufmerksam oder die Polizei hat einen schlechten Job gemacht. Ein paar Kilometer entfernt bemerkt der Pächter eines Gartengrundstücks in Asberg seinen verwüsteten Komposthaufen, geht aber davon aus, dass ein Tier dafür verantwortlich ist und schenkt dem Ganzen keine weitere Bedeutung.
Ein Tier war auch dafür verantwortlich.
Ein Tier?
Ja.
Kein Tee. Hast du Tee gesagt?
Nein, ein Tier. Ein Tier war auch dafür verantwortlich.
Daniel ist das Tier.
Genau.
Ja, okay. Ja. Am 11. November stürmt die Polizei das Haus der Mutter von Daniels bester Freundin. Dort hatte er nämlich die Nacht aus Angst vor Katharinas Brüdern verbracht. Daniel wird festgenommen, doch er behauptet, in der Nacht von Katharinas Verschwinden nicht unterwegs gewesen zu sein. Als er jedoch auch wieder mit den Auswertungen der Motor- und Handydaten konfrontiert wird, entgegnet er, er habe vergessen, dass er in der Nacht ein paar Dinge in der Wohnung seiner Freundin geholt habe. Es gibt drei Verhöre, im letzten schweigt er. Am 15. November, also ein paar Tage später, entdeckt der Pächter des Gartengrundstücks in seinem Komposthaufen dann eine Leiche. Sie weist Brandspuren auf, aber eine Tätowierung identifiziert sie schnell als die vermisste Katharina. Am Tag darauf wird Katharina obduziert. Durch die Auswirkungen des Feuers wird die Arbeit der Gerichtsmediziner erschwert, denn die Hitze hat ihre inneren und äußeren Organe verletzt, aber Katharina hatte zu dem Zeitpunkt nicht mehr gelebt. Die Todesursache ist eine komprimierende, stumpfe Gewalt gegen den Hals. Sie wurde also entweder erwürgt oder erstickt. Die Obduktion bringt auch eine Stichwunde im Brustkorb hervor, aber die soll nicht tödlich gewesen sein. Aber trotzdem, sollte sie noch gelebt haben, dann war das irgendwie, ich glaube, echt ein ziemlich schrecklicher Tod. Er hat sie erst erstochen, dann erwürgt oder erst erwürgt und dann aus Wut drauf sie eingestochen. Wer weiß.
Oh Mann.
Die Fahrzeug- und Handydaten führen die Polizei zu einem weiteren Gartengrundstück, in dem ein Spürhund anschlägt. Gefunden wird eine blaue Plastikplane mit Blutspuren und auf einigen Betonplatten sind Brandflecken zu erkennen. Ein Haarbüschel und ein Fetzen Stoff wird auch gefunden. Hier soll also jemand versucht haben, Katharina zu verbrennen. An der Plastikplane finden sich Spuren von Katharina, Daniel und einer bis heute nicht identifizierten Person.
Aber es ist nicht die Freundin.
Nein.
Ha.
4 Monate später tritt Daniel im März 2018 seine Haftstrafe an. Im April erhebt die Staatsanwaltschaft eine Anklage wegen Mordes. Der Angeklagte soll die junge Frau am Abend des 8. November aus niedrigen Beweggründen getötet haben. Ein paar Monate später, im Oktober, beginnt der erste Prozesstag. Daniel macht von seinem Schweigerecht Gebrauch und als Zeugen sagen zwei Polizisten und der Vater und die ältere Schwester von Katharina aus. Und die belasten Daniel massiv. Aber der zeigt sich irgendwie unbeeindruckt, stattdessen konzentriert er sich nur auf seine Unterlagen und macht sich Notizen. Also irgendwie, man merkt schon, er ist ein ziemlicher Psychopath.
Ja.
Am zweiten Prozesstag sagen Daniels beste Freundin und deren Mutter aus. Sie beschreiben ihn als fröhlich und hilfsbereit und schwören, nichts von dem Verbrechen gewusst zu haben.
Hm.
Seine damalige Freundin, also die, die er vor Katharina hatte, sie sagt auch aus. Anfangs soll er ein liebevoller und hilfsbereiter Freund gewesen sein, später aber kontrollsüchtig, manipulativ und gewalttätig. Er soll sie so lange gewürgt haben, bis sie schwarz vor Augen wurde. Ich sehe Sophie nur mit dem Kopf schütteln.
Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, also...
Die Gerichtsmedizinerin stellt auch ihre Erkenntnisse vor. DNA und Blutspuren belasten Daniel. Sein genetischer Fingerabdruck wurde an der Plane am Verbrennungsort gefunden und auf dem Teppich in seiner Wohnung sind Blutspuren des Opfers. Polizisten erläutern das Bewegungsprofil des Angeklagten, indem er in der Nacht von Katharinas Verschwinden und in den darauffolgenden Nächten sowohl am Gartengrundstück vom Fundort der Leiche als auch am Verbrennungsort war. Psychiatrische Selbstständige.
Ja.
Manchmal denke ich auch, ich bin psychiatrische Selbstständige.
Ich bin aber auch psychiatrisch selbstständig, würde ich schon sagen.
Ja, so für Freunde immer wieder.
Ja, ja.
Psychiatrische Sachverständige stufen Daniel als schuldfähig ein. Er habe zwar stark ausgeprägte narzisstische, dissoziale und psychopathische Persönlichkeitsmerkmale, aber die haben keinen Einfluss auf seine Steuerungsfähigkeit.
Ach du, dann ist ja alles gut. Also, wenn er die schon hat, aber dann ist es ja kein weiteres großes Thema, ne? Nö, passt doch alles mit dem Daniel.
Ja, naja, also das, zwar sind es denen ihre Einschätzungen, aber trotzdem heißt es ja, dass er voll schuldfähig ist.
Ja.
Und das finde ich wiederum ist dann schon wieder, also das finde ich schon gut, dass er dann voll bestraft werden kann.
Auf der einen Seite ja.
Gezogen werden kann.
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite verstehe ich nicht, wie man sowas macht, weißt du? Ich meine, aus welchem Grund hat er es getan? Wahrscheinlich nicht wegen seinen Kindern. Die hatte ja, also das eine Kind hat er ja auch misshandelt. Oder nicht misshandelt, aber halt, weißt du, geschlagen. Also können ihm ja Kinder.
Naja, er hat das.
Nicht so viel am Herzen gelegen sein.
Ja, wir kommen später noch
drauf. Okay.
Am 4. Dezember bricht Daniel sein Schweigen und leugnet die Tat. Das Landgericht Stuttgart befindet Daniel jedoch für schuldfähig, für schuldig und verurteilt ihn wegen Mordes mit besonderer. Jesus Christ. Am 4. Dezember bricht Daniel sein Schweigen und leugnet die Tat. Das Landgericht Stuttgart befindet Daniel jedoch für schuldig und verurteilt ihn wegen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld zu lebenslanger Haft. Sprich, er kann also nicht nach 15 Jahren entlassen werden wegen der besonderen Schwere der Schuld. Wie lange er nach den 15 Jahren noch in Haft bleibt, das wird dann erst entschieden. So, ihr denkt, das war's? No, 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 no. Dieses Jahr wurde das ganze Verfahren wieder aufgenommen, denn, ich habe es ja vorhin schon gesagt, der Bundesgerichtshof hat das damalige Urteil mit der besonderen Schwere der Schuld wegen eines Formfehlers zu Teilen wieder aufgehoben. In der Urteilsbegründung hatten nämlich die Richter aus anderen Gründen auf niedrige Beweggründe geschlossen, als schließlich oder im Endeffekt in der Anklageschrift vermerkt war. Darauf, dass das Gericht dies zu tun gedachte, hätte es vorher einen formalen Hinweis erteilen müssen, haben sie aber nicht getan. Die vorsitzende Richterin, die den Prozess jetzt teilweise neu verhandeln muss, muss sich jetzt aber nicht mehr damit befassen, wer Katharina umgebracht hat, sondern mit den Motiven und der Frage, ob es sich um Mord oder Totschlag gehandelt hat. Denn jetzt bestätigt Daniel nämlich, dass er seine Ex-Freundin erwürgt hat. Er sagt, dann habe ich die Beherrschung verloren und nur noch rot gesehen. Ich erinnere mich, wie ich stark gewürgt habe. Er sagt aber auch, dass die von der Anklage vorgebrachten Motive keine Rolle gespielt haben. Es war ihm klar, dass er keine Chance auf ein gemeinsames Sorgerecht hatte. Stattdessen soll es zu dem Streit gekommen sein, nachdem er seiner Ex-Freundin von seinem Drogenkonsum erzählt habe. Er wollte sich für sein Doppelleben entschuldigen. Außerdem soll ein Akne-Mittel, aber auch Kokain und Aufputschmittel ihn aggressiv gemacht haben.
Ach Daniel, wenn du Akne hast, weißt du, das ist doch keine Ausrede. Ach nö. Das Akne-Mittel hat ihn aggressiv gemacht. Es tut mir leid, ich verstehe nicht. Das Akne-Mittel hat ihn aggressiv gemacht. Dann ist es ja eine Ausrede, weißt du, es sind ja eigentlich auch nur Hormone, oder? Ist es dann eine Ausrede von Frauen, wenn sie die Spirale haben oder wenn sie die Pille nehmen?
Oder wenn sie ihre Tage
haben. Oder wenn sie ihre Tage haben, ist es dann auch eine Ausrede auf einmal?
Weiß ich nicht. Für ihn schon.
Schreibt es uns in die Kommentare. Sorry, ja.
Das alles hatte Katharina aber nicht verstanden. Aber auch das Gericht glaubt ihm das alles nicht und sieht die Aussage auch nicht wirklich als ein Geständnis, weil er habe ja nur das zugegeben, was ohnehin schon rechtssicher feststand. Außerdem soll kein Zeuge Anzeichen für seinen Drogenkonsum bemerkt haben. 3 Monate später kann das Gericht zwar die niedrigen Beweggründe feststellen, nicht jedoch die besondere Schwere der Schuld. Daniel hat somit die Chance, eines Tages nach einer Prüfung vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden. Für eine besondere Schwere muss zu einem Mord noch einmal erheblich etwas dazukommen, sagte die vorsitzende Richterin Ute Beisch. Ja, das war mein Fall. Und was du gesagt hast, was die Motive waren, ich glaube halt, er hat, also dadurch, dass er gemerkt hat, okay, sein Betrugsversuch, dass er das Sorgerecht für sich alleine haben möchte oder dass er das halt so eingefädelt hat und allgemein er... Man wusste ja, dass er Betrügereien begeht und ein Doppelleben führt. Irgendwie soll er auch seine Schufa-Auskünfte gefälscht haben, damit er seinen VW Crafter da leasen kann, wow, obwohl er mega verschuldet war. Ich glaube halt, deshalb hat er vor allen Dingen irgendwie hohl gedreht.
Na, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das mit ihm rot sehen und so, das glaube ich ihm, aber ja. Mit wem, weißt du, wo die Kinder sind?
Jugendamt. Also weiß ich nicht, das Jugendamt wurde eingeschaltet. Ich sollte den Satz zu Ende bringen. Das Jugendamt wurde eingeschaltet. ob die jetzt im Endeffekt bei der Familie von Katharina sind oder in einem Heim oder weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich hoffe, dass sie bei der Familie bleiben können. Die klingen ja ganz gut.
Also ich glaube, bestimmt, also die haben ja schon einen guten Eindruck gemacht. So. Und vor allen Dingen, also das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber ich meine, sie haben 7 Kinder großgezogen. Und zwar wurde die eine schon mit 16 schwanger und die anderen haben irgendwie noch schlimmere Sachen, Entschuldigung, meine Wortwahl, sie haben nicht schlimmere Sachen gemacht, aber bei denen hat es scheinbar nicht noch weniger gut funktioniert. So, nicht, dass ich jetzt jemanden judgen möchte, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich sagen möchte. Ja, aber ich glaube, die klingen alle so, als ob sie Kinder großziehen könnten.
Da ist man immer so richtig down irgendwie. Also ich muss sagen, bei Gypsy Rose, da weißt du, ich habe Angst, dass es dann wieder kommt mit, ja, da verteidigst du irgendwie einen Mörder oder dass man mit dem Mörder sympathisiert oder so. Oder mit der Anstifterin in dem Fall. Ja, aber das tue
ich auch. Also sorry, ich gebe es zu, ich sympathisiere mit Gypsy, weil die Frau, ihre Mutter, die Frau, die ihre Mutter war, sorry, die hatte sie ja wohl nicht mehr alle. Man will doch immer das Beste für sein Kind und nicht nur das Beste für sich selber rausschlagen und deshalb behaupten, dass das Kind super schwer behindert ist, nur damit ich irgendwie in Geld baden kann und sonst irgendwas.
Das wurde uns nämlich vor ein paar Folgen schon mal vorgeworfen. Ich glaube, das war, als ich gesagt habe, weißt du noch, das mit dem Wasserbett, als da der Junge, der von seinem Vater so verprügelt wurde, das Nachbarsmädchen umgebracht hat. Und da hat mir der Junge irgendwie ja auch leid getan. Obwohl er sowas Schlimmes gemacht hat, das leugne ich auch gar nicht. Damals hat er mir auch leid getan. Und dann kam auch so eine Nachricht so, ja, das geht gar nicht, mit dem Mörder zu sympathisieren und es ist ein Mörder und so. Ja, ich weiß, aber man kann ja nicht nur diesen einen Aspekt anschauen. Es klingt blöd, egal was man sagt, es klingt blöd, aber so habe ich mich in dem Moment gefühlt und das kann ja auch keiner irgendwie vorschreiben, wie man sich sonst fühlen soll. Ja, weißt du, wie ich meine? Deswegen in dem Fall... Dein Fall hat mich jetzt irgendwie sauer gemacht. So, bei meinem Fall habe ich mich irgendwie so ein bisschen für Gypsy Rose gefreut. Natürlich gibt es auch vielleicht andere Auswege.
Ja, also ich habe mich jetzt nicht für Gypsy Rose gefreut. Ich war super wütend auf diese Mutter, weil ich es einfach überhaupt gar nicht nachvollziehen kann.
Ja, Freund ist da natürlich weit hergeholt. Ja, aber, also,
ja, wie gesagt, man hätte es anders lösen können, aber naja.
Ja, okay. Wie lange ist unsere Folge geworden? Eine Stunde schon 22. Ziemlich lang,
deswegen würde ich sagen, wir beenden es. Wir möchten aber vorher nochmal kurz uns bei allen entschuldigen, die auf Podimo uns hören. Oder ich habe auch neulich gehört, dass es Podimo ausgesprochen wird. Was ist das? Podimo? Ich wusste nicht mal, dass es existiert.
Oder? Ah nee, das ist Podimo.
Vielleicht ist Podimo auch deswegen für den Arsch. Entschuldigung, nein, wow, vielleicht was? Ist es... That escalated quickly.
Gleich werden wir rausgeschmissen von Podimo.
Oh nein. Nee. Also, wir wollten uns irgendwie entschuldigen für alle, weil wir, auch für meine Aussage gerade eben, Podimo ist bestimmt, also halt wie jede andere Streaming-Plattform auch. Und wir grüßen hiermit alle Podimo-Hörer.
Ihr seid uns besonders wichtig.
Das klang sehr ironisch, aber das war nicht. Also nein, uns sind alle Hörer sehr, natürlich, sehr wichtig.
Und wenn wir eine neue Plattform entdecken, auf der wir auch sind, und wenn wir sehen, wie viele Zuhörer wir auch dort haben, also freut uns natürlich total. Wir freuen uns über jeden einzelnen Zuhörer. Also ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, dass uns das wirklich viel bedeutet, oder?
Ich glaube, das sagen wir jede Folge, oder?
Echt?
Dass wir dankbar für die Hörer sind. Okay, so haben wir es noch nicht ausgedrückt. So, das finde ich aber auch ein bisschen krass, aber...
Nö, also... Aber ich bin schon... Also ich freue mich über die Zuhörer. Valerie freut sich ein bisschen weniger, aber ist okay, ne? Ich freue mich für euch. Wegen euch.
Ja, ich will jetzt keine Liebeserklärung an die Hörer rausgeben.
Ich schon.
Come on. Okay, go for it.
Hiermit geht's raus. Liebe Hörer, danke. Also...
Ja, also, wie gesagt... Abonniert uns, folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram.
Ja, hört uns auf Podimo, Deezer, Spotify, Apple Podcast, wenn ihr Lust habt. Ja, später. Ja, nein, egal. Wenn ihr Lust habt, auch auf Apple Podcast natürlich, hört uns überall, wo es uns zu hören gibt. Lasst uns gute Bewertungen da. Schreibt uns, wenn ihr einen guten Tag habt. Wenn ihr von einem krassen Fall gehört habt, schreibt uns auch von euren Fällen. Also das lese ich auch immer total gerne. Wenn euch irgendwie mal was Krasses passiert ist, dann hören wir das natürlich auch total gerne und sind da wir freuen uns einfach über alle Nachrichten. Also genau.
Ja, und an dieser Stelle danke an der oder diejenige, die deinen Fall, also Gypsy Rose, vorgeschlagen hat. Und auch an alle anderen, die Fälle vorgeschlagen haben. Wir haben uns wirklich sehr gefreut.
Die werden wir sicherlich auch noch abarbeiten, oder?
Ja.
Also ich würde sagen, die nächsten paar Folgen sind jetzt Vorschlagsfolgen. Wir können ja auch nochmal ein kleines Instagram-Ding machen und dann halt einfach mal eine kleine Liste, weißt du, und dann suchen wir immer mal wieder ein paar aus. Ja, und genau, an der Stelle nochmal Dankeschön und sonst würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal.
Wir hören uns.
Ui.
Wir hören uns.
Wir beide sehen
uns. Gott sei Dank sehen sie uns nicht.
Ja, aber das könnten wir auch mal machen, so eine Live-Folge.
Auf gar keinen Fall.
Nee, so viel wie wir rausschneiden.
Okay,
naja.
Also bis übernächste Woche Montag.
Ja, bis dann. Ciao.
Tschüss.